Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es geht um ertragreich. Es geht heute um Frucht wieder. Es geht um den Samen des Wortes Gottes und es geht um das Wirken von Gottes Wort. In unserer Reihe, in der wir uns mit den Aussagen von Gleichnissen beschäftigen, die eigentlich in der Regel gut bekannt sind, aber denen wir doch auch nochmal neue Aspekte entlocken wollen. Ich habe mir gedacht, es ist ganz gut, einen kurzen Rückblick nochmal zu machen. Die Sabine hat ja über ein ähnliches Gleichnis erstmal letzte Woche gepredigt. Ich habe mir nochmal ihre Hauptpunkte nur schicken lassen, das ist nur als Erinnerung. Da ging es auch um Saatgut, um das Reich Gottes, aber der Tenor von dem Gleichnis war eigentlich eher: Gottes Reich breitet sich souverän alleine aus. Wir können recht wenig dazu tun. Das Ganze geschieht erstmal verborgen und unscheinbar, kommt dann aber doch irgendwann mit aller Macht. Es ist unverfügbar von uns, für uns. Wir können nicht darüber bestimmen. Und es ist am Ende fruchtbar und siegreich. Ist ja eigentlich toll, oder? Das heißt, unser Eigenanteil ist hierin recht wenig. Darum ist es gut, wenn man eben mehrere Gleichnisse liest. Ein Gleichnis für sich veranschaulicht eben meistens nur einen Punkt. Aber wenn wir unsere ganze Theologie drauf stützen, sind wir schief gewickelt. Denn das heutige Gleichnis geht ein bisschen in eine andere Richtung. Da wird zwar auch gesät, aber es ist längst nicht alles siegreich. Es geht längst nicht jeder Same auf. Es bringt also auch einiges an kritischen Fragen mit sich. Gucken wir uns erstmal den Kontext an, in dem das stattfand. Jesus war, als er diese Gleichnisse geredet hat, wirklich auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Prediger, kann man so sagen. So viele Leute kamen von fern und von nah, teilweise über Tagesreisen heran, dass sich so eine große Menschenmenge angesammelt hat, dass er im Boot steigen musste, um über die überhaupt alle zu überblicken. Und in dem Kontext hat er diese Worte geredet. Wäre ja damals ein leichtes gewesen, so die Dynamik der Bewegung auch zu nutzen, ne? In populistischer Manier. Da brauche ich gar nicht groß Beispiele nennen. Die gibt uns die Tagespresse aktuell von fern und von nah. Und Jesus hätte das natürlich genauso machen können, ne? Diese Bewegung anfeuern, positiv verstärken, große Versprechungen machen, noch mehr Leute um sich scharen. Was macht er stattdessen mit dem Gleichnis, das wir heute lesen? Er knallt den Leuten erstmal eins von Latz. Da ist eben nicht nur von Frucht die Rede, sondern auch von Verderben, von Frucht, die nicht aufgeht. Das hat er den Menschen zugemutet und das möchte ich uns heute auch zumuten an dem Sonntagmorgen. Und Johanna wird uns den Text für heute lesen.
Hört mir zu. Ein Bauer ging aus seinem Haus, um Saatgut auf den Acker zu streuen. Als er das tat, fiel einiges davon auf den festen Weg. Da kamen die Vögel und fraßen die Körner auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Untergrund, auf dem nur wenig guter Ackerboden liegt. Sehr schnell ging das Getreide auf, aber weil das Erdreich nicht tief war, geschah es, als die Sonne aufging. Da verdorrte und vertrocknete das Getreide, weil es kaum Wurzeln entwickelt hatte. Ein anderer Teil der Saat fiel unter die Dornen. Als die aufwuchsen, erstickten sie die Halme und sie brachten keine Frucht hervor. Noch ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Das Getreide kam aus dem Boden hervor und wuchs auf und brachte Frucht hervor. Manches 30-fach, anderes 60-fach und manches sogar 100-fach. Dann fügte Jesus noch hinzu: Wer wirklich Ohren hat, der soll genau zuhören.
Ja, wenn wir uns das erstmal so im Überblick anschauen, so als Fußballweisheit müsste man sagen, Spielstand 1:3 gegen Gott. Dreimal bringt Gottes Wort keine Frucht, nur in dem letzten Beispiel. Das Gleichnis fängt an mit den Worten, ein Bauer ging aus seinem Haus, um Saatgut auf den Acker zu streuen. Der Text, der geht eigentlich länger, der angegebene, denn Jesus legt uns dieses Gleichnis selber aus. Das macht es für mich auf der einen Seite einfach, auf der anderen Seite aber auch schwierig, weil wir haben eigentlich schon eine Auslegung dazu und ich habe mir jetzt immer erlaubt, die jetzt nicht am Anfang vorzulesen, sondern blende das immer, was dann später in dem Text kommt, in grau abgesetzter Schrift nochmal ein. Also Jesus erklärt dazu, der Sämann, das ist jemand, der die Botschaft Gottes ausstreut. Gott streut also sein Wort aus, er tut es bereitwillig und er tut das eigentlich auch schon, mit den Konsequenzen, die er weiß, dass das Wort eben nicht überall auf fruchtbaren Boden fallen wird. Das hat Jesus damals gemacht in seinen Reden, das hat die Urgemeinde gemacht, das hat die Kirche durch die Geschichte hindurch gemacht, Gottes Wort breit ausgestreut. Und ich denke, jeder von uns, der vielleicht auch in dem Bereich tätig ist oder mal tätig war, auch Gottes Wort zu verkünden, weiß darum. Und das ist auch erstmal eine nüchterne Feststellung, weil wenn wir die auf heute Morgen beziehen, dann wissen wir auch heute, werden nicht alle Gedanken, die hier geäußert werden, alle Dinge, über die wir reden, auf fruchtbaren Boden fallen. Aber das Gute daran ist, Gott sät weiter. Er nimmt das in Kauf. Und wir wollen uns jetzt einfach mal angucken, welchen Weg diese Saat geht. Eben an vier Beispielen, die hier in unserem Gleichnis geschildert sind. Und da ja Gott, so wie kann man ja auch sagen, Gottes Wort soll unser Leben zum Klingen bringen. Deswegen habe ich mir für die Überschriften meiner vier Punkte Liedtexte ausgewählt. Das meiste sind irgendwelche Jazzstandards. Verzeiht mir, ich bin nun mal in einer Jazzband und das prägt einen dann doch. Mein erster Punkt, On the Sunny Side of the Street. Dieses schöne Lied besingt eben einen Lebensweg, der sonnig geprägt ist, der auf einer breiten Straße entlangläuft, der auch von Erfolg gekrönt ist, von den angenehmen Seiten. Und das ist auch so ein bisschen ein Bild, was indirekt auch in unserem ersten Teil des Gleichnisses aufgegriffen wird. Als er das tat, fiel einiges davon auf den festen Weg. Da kamen die Vögel und fraßen die Körner auf. Mit dem Saatgut, sagt Jesus, das auf den Weg gestreut wird, sind die Menschen gemeint, die die Botschaft hören. Doch sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie hineingestreut wurde. Was sind denn so Wegmenschen, wer die nennen könnte? Was ist da der Prototyp, das Typische davor? Ich meine, wir alle gehen Wege. Wir sehen ja auch auf dem Bild einen geschlängelten Weg, der teilweise hier schon festgetrampelt ist, vielleicht auch teilstreckend darin schon asphaltiert. Und ich denke, das können wir schon so auf unseren Lebensweg beziehen. Ne? Wegmenschen sind Menschen, die ihren Weg immer geschäftiger gehen. Und das kennen wir oder das kenne ich sicherlich aus meinem eigenen Leben. Wir nehmen uns Ziele vor, wir bereiten den Weg. Wenn es gut läuft, dann wird der Weg natürlich immer festgetrampelter. Das heißt, um im Bild zu bleiben, wir können ihn immer schneller laufen. Tja, und wenn der Weg dann so richtig gut geht, dann wollen wir den natürlich auch sichern. Wir grenzen ihn vielleicht ab mit Wegpfosten, wir verbreitern ihn, wir asphaltieren die Straße. Wir bewegen uns auf ausgetretenen Pfaden. Die bringen wiederum auch mit sich, je plattgetretener sind, desto schneller können wir drauf laufen. Auch manchmal rennen richtig durchs Leben. Es ist nur die Frage, wenn Gottes Wort, was es ja eigentlich meistens tut, eben eher unaufdringlich und leise in unser Leben fällt, wo und wie kann es hier noch eindringen? Es bleibt liegen, es wird zertrampelt, es perlt vielleicht einfach von der Oberfläche ab. Ich denke, Wegmenschen unserer heutigen Zeit, das spricht wirklich für Menschen, die in ihrer eigenen Hektik, in ihrer Alltagsbetriebsamkeit gefangen sind. Ich habe mir selber auch zurück überlegt in meiner eigenen Vita, das kann recht schnell gehen. Als ich Christ geworden bin, da ging mein Weg eben nicht so geradeaus, sondern drehte sich eher im Kreis, war in Sackgassen geendet. Da wusste ich, hatte keine großen Perspektiven, wusste nicht, wie es weitergeht im Leben, aber das bereitet zumindest dann auch den Grund, dass Gottes Wort darin wirken kann. Man kommt eben mal zum Stoppen. Und da konnte Gottes Wort auch seine Wirkung entfalten. Und als dann die Dinge besser liefen, schneller, Studium lief gut, Job und so, dann gab es eben auch die Phasen, wo Gottes Wort überhaupt nicht mein Herz mehr so erreicht hat. Also ich kann mich in dem Bild recht gut finden. Eine zweite Botschaft steckt hier auch noch mit drin, dass wir nämlich unser Leben nicht in einer neutralen Zone leben. Es gibt in dieser Welt keine neutralen Räume. Es gibt entweder den Anteil, der wirklich von Gott oder von guten Mächten bestimmt ist, aber es gibt auch die Gegenseite. Das wird ja in unserer Gesellschaft oft totgeschwiegen, manchmal auch negiert. Diejenigen von uns, die vielleicht mal auch wie wir mal in einer anderen Kultur länger gearbeitet haben, die sind damit mehr vertraut, weil Menschen in anderen Ländern, die haben kein Problem damit, dass es auch Gegenmächte gegenüber Gott gibt. Und die haben auch ein Interesse daran, die gute Saat Gottes in unserem Leben nicht aufgehen zu lassen. Die können sich in uns selber auswirken, durch Stolz, vielleicht durch Streben nach Macht. Da gehe ich im dritten Punkt noch mehr drauf ein. Aber Mächte, die uns davon abhalten, dass Gottes Wort in unserem Leben aufgehen kann. Und ich habe zu jedem Punkt so eine kleine persönliche Checkliste für uns immer mitgebracht, die wir einfach mal so sacken lassen können, ob wir uns in diesen Bereichen wiederfinden oder wieder gefunden haben in einer bestimmten Lebensphase. Wie sehr lasse ich mich von Hektik und Betriebsamkeit in meinem Alltag einnehmen? Wo haben Gott und sein Wort darin noch Raum? Wo haben sich Gewohnheiten in meinem Leben eingeschliffen, von denen ich weiß, dass sie meiner Beziehung zu Gott nicht gut tun? Ich kenne vielleicht diese Gewohnheiten, aber irgendwie kann ich noch doch nicht davon lassen. Vielleicht brauche ich Hilfe. Vielleicht brauche ich dann einfach auch mal ein Gebet später im Altarraum. Und wo öffne ich dem Widersacher meiner Seele immer wieder Türen, um mich von Gott wegzuziehen? Rock me, Amadeus. Wer kennt das noch? Hands up. Genau, das sieht man so ein bisschen nur meine Generation. Ein großer Hit von Falco, einem der bekanntesten österreichischen Liedermacher. Im nächsten Abschnitt werden wir gleich lesen von der Saat, die auf den Felsen fällt. Also das ist mein einziger Anhaltspunkt, um den Liedtitel zu rechtfertigen. Rock heißt auch Felsen. Aber ich habe doch noch einen anderen Aufhänger. Ihr seht hier das Grab von Falco, der lebt nicht mehr. Der ist recht jung gestorben beim Autounfall. Ich war vor ein paar Wochen in Wien auf einem Kongress beruflich und habe da aber auch ein bisschen so angefangen, mir über die Predigt Gedanken zu machen und hatte auch ein bisschen noch frei und habe den Wiener Zentralfriedhof besucht. Und bin da so, also ich war jetzt nicht in einer morbiden Stimmung, aber das ist ganz interessant gewesen und bin da so drüber geschlendert, durch die Gräber durch. Hab Fotos auch gemacht und hab mir auch überlegt, aber im Zug von dem Gleichnis, ne, wie ist das so bei den Menschen gewesen, die hier liegen? Ja, ein Teil von denen kannten Gott, viele vielleicht auch nicht, die älteren Generationen vielleicht mehr als noch mehr das Christentum, unsere Kultur und auch die in Österreich geprägt hat, war ja früher auch ein Land gewesen. Wie ist der Same von Gottes Wort in diesen Menschen aufgegangen? Kann man das vielleicht noch an der Anordnung der Gräber sehen? Wahrscheinlich nicht. Die waren eher nach äußerem Erfolg geordnet. Die Prominenten, die waren in einer Ecke, hier wie Falco. Und um die Ecke rum war noch so ein schöner weißer Flügel gestanden, das Grab von Udo Jürgens. Aber Erfolg, und das wissen wir auch alle, ist nicht gleich Frucht. Da besteht ein großer Unterschied. Und lasst uns gucken, was unser Text dazu sagt. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Untergrund, auf dem nur wenig guter Ackerboden liegt. Sehr schnell ging das Getreide auf. Aber weil das Erdreich nicht tief war, geschah es. Als die Sonne aufging, da verdorrte und vertrocknete das Getreide, weil es kaum Wurzeln entwickelt hatte. Jesus erläutert dazu später, mit der Saat, die auf dem felsigen Boden gesät ist, sind Menschen gemeint, die, sobald sie die Botschaft hören, sie ohne Zögern mit Freude aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln entwickelt, sondern sind leicht zu beeinflussen. Wenn dann Probleme auftreten oder sie sogar wegen der Botschaft Verfolgung erleiden müssen, dann wenden sie sich sehr schnell wieder ab. Wir waren gerade mit der Familie in Herbstfenn letzte Woche in der Sächsischen Schweiz. Da habe ich dieses Bild gemacht. Da sieht man recht schön Wurzeln, felsiger Untergrund. Hier aber auch so eine dünne Erdschicht drauf. Da kann man sich vorstellen, da geht Saatgut auf. Warum? Die Sonne scheint auf den Felsen, der Felsen wärmt sich auf, der bildet wie so eine Fußbodenheizung Wärme von unten. Gleichzeitig legt sich der Morgentau und das Kondenswasser auf diese dünne Erdschicht. Wenn dann ein Samen drauf fällt, geht er wesentlich schneller auf als in einem normalen, gut vorbereiteten Feld. Das Problem ist nur, wenn dann die Mittagshitze kommt, wenn noch mehr Hitze kommt, dann dürrt die Saat auch recht rasch aus, weil sie keinen Untergrund hat, weil sie keine Wurzeln bilden kann. Wie sieht das in unserem Leben aus? Wie sieht das bei sogenannten Felsenmenschen aus? Was sind das für Typen? Ich konnte mich da drin recht gut wiederfinden. Ich bin auch ein schnell begeisterungsfähiger Typ. Wie sieht der Sonntagmorgen beim Felsenmensch aus? Der läuft gut, wenn er gut geschlafen hat, das Frühstück schmeckt, falls er Familie hat, wenn die Kinder nicht genervt haben. Wenn er dann in Gottesdienst geht, der Worship war cool, was ja heute der Fall ist, ja, aber die Musikrichtung muss natürlich auch stimmen. Der Prediger muss stimmen, der muss ansprechend aussehen und auch der Inhalt der Worte einen ansprechen und vielleicht nicht so sehr herausfordern. Dann ist der Felsenmensch zufrieden und glücklich. Was ist aber, wenn es anders läuft, wie er unser Gleichnis sagt? Was ist, wenn Probleme auftreten? Wenn vielleicht sogar Verfolgung wegen der Botschaft droht? Dann machen Felsenmenschen recht rasch die Grätsche. Ich bin auf dem Friedhof noch weitergelaufen, in eine andere Ecke, in der Ecke, in der der jüdische Friedhof angesiedelt ist. Nicht schön anzusehen, die Gräber sehr eng zusammen, überwuchert, verwittert, viele der Grabsteine schon umgefallen. Und das war für mich echt das Bild für diesen Teil des Gleichnisses, weil es steht für ein Volk, was seine ganze Geschichte hindurch wegen seinem Glauben Verfolgung erlebt hat. Ja, nicht erst im Holocaust, sondern die ganze Kirchengeschichte ist letztendlich auch voll davon, dass immer wieder Juden auch durch Christen verfolgt wurden. Das ist für mich sinnbildlich schon nochmal für diese Fragen, denen wir im Leben alle begegnen und an denen es sich festmacht, ob wir eben das Label Felsenmenschen tragen oder vielleicht doch in eine andere Kategorie von unserem Gleichnis rutschen. Diese großen zwei Fragen, würde ich mal sagen, die eine, die die Theologie, die Theodizee-Frage nennt, warum lässt Gott Leid zu? Diese Frage kann einen sehr umtreiben. Wir brauchen nur in unsere Welt auch aktuell schauen, was da alles los ist. Warum lässt Gott das zu? Und das sind Menschen an dieser Frage schon irre an Gott geworden. Aber dann natürlich auch noch die viel persönlichere Frage, warum lässt Gott Leid in meinem Leben zu? Felsenmenschen mögen diese Fragen nicht. Die Fragen kommen aber bei jedem, früher oder später. Und oft macht sich's dann an diesen Fragen eben fest, ob man sich diesen schmerzhaften Fragen aussetzt mit seinem Leben, ob Gottes Wort weiter in meinem Leben Frucht entfalten kann oder nicht. Von daher auch eine kleine persönliche Checkliste, Rock Me Amadeus. Was ist mir wichtiger im Gottesdienst, der Prediger, Predigerin oder der Inhalt der Botschaft? Bin ich nach einem Gottesdienst eher begeistert oder betroffen? Wie verhalte ich mich, wenn mir ein Gottesdienst nicht gefallen hat? Und wie sieht mein Verhältnis zu Gott aus, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich das gerne hätte? Kann ich mich dann noch genauso für ihn begeistern? Weiter geht's. Xavier Naidoo darf natürlich nicht fehlen in unserer Liste an Predigtüberschriften. Er singt inbrünstig mit dem gewohnten, eher langsamen, taktischen Stil. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und davon singt auch der dritte Weg bildhaft, den unser Samen hier nimmt, der unter die Dornen fällt, wo es einfach pieksig wird. Kein leichter Weg. Es gibt auch Wege, die stechen uns. Ein anderer Teil der Saat fiel unter die Dornen. Als die aufwuchsen, erstickten sie die Halme und sie brachten keine Frucht hervor. Jesus erläutert dazu, noch anders ist es bei denen, die unter die Dornen gesetzt sind. Sie hören die Botschaft, doch die Sorgen des täglichen Lebens in dieser gegenwärtigen Zeit und die trügerischen Versprechungen des Reichtums und das Jagen nach den übrigen Dingen treten dazwischen und ersticken die Botschaft. Und dann bringen sie keine Frucht. Hier geht ja zumindest der Same erstmal auf, er wächst, aber er wächst halt nicht allein. Es wachsen andere Dinge parallel mit. Die Sorgen des täglichen Lebens, der Reichtum ist explizit genannt, aber auch das Jagen nach anderen Dingen, auf die ich noch gleich eingehen will, von denen ich meine, dass die in unserer Gesellschaft aktuell die größte Rolle spielen. Also Dinge wachsen parallel mit heran und es ist gut, die auch im Blick zu haben. Ich habe das hier schon mal an anderer Stelle, glaube ich, schon mal erwähnt, vor ein paar Jahren in der Predigt während unserer Zeit im Sudan, habe ich mich immer mit einem amerikanischen Missionar einmal die Woche früh getroffen zum Austausch und wir haben uns genau für diese Frage immer so eine Checkliste gegenseitig angelegt. Die 3G-Checkliste. Wofür stehen die 3G? Für Girls, Gold and Glory. Für die 3 Hauptanfechtungen zumindest im Leben eines frommen Mannes. Ihr Frauen müsst das für euch nochmal separat diskutieren, aber danach haben wir so gefragt, Gold hat als Missionar im Sudan keine große Rolle gespielt bei dem Gehalt, was wir hatten. Girls auch nicht in der muslimischen Gesellschaft. Da war meine Frau das einzige Girl in meinem Leben. Ist ja auch noch, Entschuldigung. Und meine beiden Töchter natürlich. Und aber Glory, ja, wenn man eine relativ gute Stellung auch hat, wenn man viel Macht auf andere ausübt, das war sehr wohl eine Anfechtung. Und das sind die anderen Dinge, denke ich hier, neben anderen, von denen hier dieser Teil des Gleichnisses redet. Richard Foster, einer der wichtigsten geistlichen Autoren des letzten Jahrhunderts, der hat dazu ein ganz tolles Buch geschrieben, das ich echt empfehlen möchte. Ich habe extra im Buchladen gemailt und Katja gefragt, ist leider noch vergriffen, sonst hätten wir es auf dem Büchertisch gehabt. Aber man kann das auch gebraucht bestellen. Das tut nämlich genau drei Fragen, die dazu passen, beinhalten: Geld, Sex und Macht. Jetzt eingedeutscht die 3G, die eben häufig neben dem Saat als Dornen praktisch heranwachsen und auch die Saat zerstören in unserem Leben. Und die alle drei, denke ich, eine wichtige Rolle spielen in unserer Gesellschaft, auf die wir Antwort finden müssen. Das fängt bei euch schon an in Teenzone und ich weiß, dass ihr das auch thematisiert mit Benny. Das hört aber leider nicht auf. Also ich muss euch enttäuschen, wenn ihr denkt, ihr habt das unter den Füßen, wenn ihr 50 seid. Nein. Diese Fragen bleiben bestehen ein ganzes Leben. Aber es gibt Antworten darauf, das ist das Gute. Ne? Es gibt Keuschheit als Antwort auf Sex, wobei Keuschheit jetzt nicht heißt, dass man sein ganzes Leben lang enthaltsam leben muss. Aber Keuschheit kann einem eine differenzierte Antwort geben, wie man mit Sexualität in verschiedenen Lebensphasen umgeht. Wenn ihr das weiter ausgeführt haben wollt, guckt in das Buch rein. Das kann ich jetzt hier nicht. Da beschreibt das Foster eigentlich recht schön. Geld können wir auch begegnen. Das ist relativ einfach zu merken, indem wir es weggeben. Und wir sind gut bedient, das immer wieder einzuüben. Das ist der beste Trick, um der Macht des Geldes in unserem Leben zu begegnen. Ja, und schließlich die Frage der Macht, die sicherlich die schwerste und die subtilste ist, gerade auch nochmal auch vielleicht im frommen, im gemeindlichen Kontext, da ist die Antwort einfach dienend drauf. Wir alle haben Macht, sei das in Beziehungen, sei das an unserem Beruf, in der Familie. Aber die negativen Auswirkungen der Macht können wir auch dadurch brechen, dass wir uns immer wieder reflektieren und fragen, wie setzen wir Macht ein? Machen wir es, um uns zu bereichern, um uns höher zu stellen, oder machen wir es zum Wohl andere Menschen? Auch hier meine persönliche Checkliste für uns. Wie stark dominieren die Sorgen des täglichen Lebens meinen Alltag? Das mag ja erstmal naheliegend sein. Es gibt viele Dinge, die uns sorgen, aber trotzdem sollen wir Sorgen nicht den Stellenwert einräumen, dass sie unser Leben dominieren. Denn Gott hat gesagt, er sorgt für uns und er möchte das auch tun. Welche Dinge in meinem Leben habe ich zum Götzen gemacht? Welchen Stellenwert hat vielleicht beruflicher Erfolg für mich? Definiere ich mich komplett darüber? Und wie übe ich Macht aus? Dominiere oder diene ich? Eine Menge kritische Fragen, aber es gibt ja Gott sei Dank auch noch den letzten Punkt. I did it my way, singt zum Beispiel Frank Sinatra am Ende seines Lebens. Und der Songtext blickt eben auch auf ein Leben zurück, wo man selber seine Ziele gesetzt und erreicht hat, wo man gesagt hat, so habe ich es gemacht und ich stehe dazu, ich habe mein Leben gelebt, ich bin meinen Weg gegangen. Wollen wir das am Ende von unserem Leben wirklich sagen? Vielleicht teilweise, aber ich möchte doch auch am Ende von meinem Leben sagen, I did it God's way. Und davon redet der vierte Aspekt in unserem Saatgleichnis. Noch ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Das Getreide kam aus dem Boden hervor, wuchs auf und brachte Frucht hervor. Manches 30-fach, anderes 60-fach, manches sogar 100-fach. Und Jesus erläutert dazu, mit der Saat, die auf guten Boden gesät wurde, sind solche Menschen gemeint, sie hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht hervor. 30-fach, 60-fach und sogar 100-fach. Und ich denke, wir alle kennen auch solche Menschen oder kennen auch solche Aspekte in uns selber. Menschen, die einfach anderen Menschen Frucht bringen. Menschen, die sich so selber haben verändern lassen, dass sie Leben spenden können. dass sie Leben möglich machen für andere Leute, in deren Nähe man sich nicht klein gemacht fühlt, sondern in deren Nähe man selber aufblüht. Lebensspender. Ich bin froh und dankbar, dass wir natürlich auch hier im Christustreff diese Menschen haben. Wie ist das nun? Müssen wir uns jetzt in einen dieser vier Bereiche zuordnen? Die einen sind halt nun mal die Felsenmenschen, Pech gehabt, bei den anderen geht das Wort Gottes auf, Glück gehabt. Oder können wir hier vielleicht doch aus dem 1:3 zumindest noch ein Unentschieden rausholen? Ich denke, das Gleichnis spricht uns mit allen vier Komponenten an und wir alle sind ein Mischbild. Zumindest kann ich das für meine eigene Person sagen. Natürlich habe ich in meinem Leben die Phasen, wo ich merke, hier habe ich bin ich festgetrampelt, habe meinen Weg schon flankiert und geschützt und bin vor lauter Betriebsamkeit nicht mehr empfänglich für Gottes Wort. Ich kenne auch die Bereiche in meinem Leben, habe es ja vorhin schon gesagt, wo ich mich aufgrund meines Types rasch für Dinge begeister und sobald ein bisschen Gegenwind aufkommt, lasse ich sie doch wieder sein. Da könnte ich viele Beispiele erzählen. Ich bin nicht frei davon. Natürlich kenne ich die Phasen und die Momente in meinem Leben, wo die Dornen überwiegen und wo ich mich von meinen Sorgen einfach dominieren lasse. Oder wo diese anderen Dinge wie Macht, wie Reichtum mein Leben einnehmen und Gottes Wort ersticken unter den Dornen. Aber wo ich auch erzählen kann, dass ich mich wieder davon freigekämpft habe. Aber ich kenne auch den guten Anteil. Ich kenne auch den Ackerboden, die Phasen, wo ich mich eben auch mal durchringen kann, wo ich empfänglich sein kann, wo ich merke, hier ist wirklich etwas aufgegangen, was ich als Frucht bezeichnen würde. Alles vier finde ich in meinem Leben und ich denke, euch allen geht es genauso. So bleibt letztendlich die spannende Frage, wie können wir unser Leben so gestalten, dass das Ackerfeld immer größer wird. Wir werden diese anderen Sachen nie komplett ausblenden, aber vielleicht können wir sie doch in unserem Leben in der Nachfolge immer mehr zurückdrängen. Und das bringt mich auch zu meinem letzten Punkt, bereit für die Saat. Wie können wir unser Herz aufbereiten für die Saat? Wie können wir uns empfänglich dafür machen? Möchte ich ganz am Ende noch ganz paar kleine Gedanken dazu geben. Einen zusätzlichen Hinweis darauf gibt uns eine andere Übersetzung dieses Gleichnisses insgesamt in vier Evangelien geschildert. Das zeigt also auch schon mal die Prominenz des Ganzen. Ist dreimal niedergelegt in den Synoptikern. Und Lukas gibt uns noch ein paar ganz interessante Zusatzinformationen. Der schreibt nämlich, das Saatgut, das auf gutes Land fällt, bezeichnet die Menschen, die mit aufrichtigem und gutem Herzen das Wort aufnehmen und Frucht hervorbringen, ohne sich davon abbringen zu lassen. Da finden wir doch noch einige Aspekte drin, die uns helfen können auf dem Weg. Und ich habe da mal vier kurze Sachen noch rausgezogen. Das erste ist die Frage, will ich überhaupt Frucht bringen? Habe ich überhaupt die Sehnsucht danach? Und da kann ich ehrlicherweise sagen, in meinem Leben, ich hatte viele Phasen, da wollte ich es gar nicht. Da haben mich andere Dinge viel mehr interessiert. Da hatte ich überhaupt gar keine Sehnsucht nach Gott. Aber, und das ist das Schöne, das schreibt auch Richard Foster zum Beispiel sehr schön in seinem Buch über Gebet, wenn wir merken oder wenn wir diese Selbstdiagnose haben, ich habe aktuell gerade keine Sehnsucht nach Gott. Und dann ist es ein bisschen schwierig. Ich meine, ohne Sehnsucht hat man auch keinen großen Bock, in der Bibel zu lesen, zu beten, sich weiterzuentwickeln. Aber das Tolle ist, man kann um Sehnsucht beten. Das klappt so hintenrum durch die Hintertür. Und Gott beantwortet dieses Gebet. Dann bittet ihn einfach darum, wenn ihr selbst das nicht könnt, dann lasst für euch beten von jemand anders, dass ihr wieder neu Sehnsucht erstmal entwickelt. Ich bin mir sicher, dass Gott dieses Gebet beantworten wird. Wie können wir uns noch bereit für die Saat machen, den guten Boden aufzubereiten? Das ist natürlich eine Herzenshaltung. Das steht hier auch, ein aufrichtiges, ein gutes Herz, Herzensarbeit zu leisten. Bin ich empfänglich für Gottes Wort? Mir hat da im letzten Jahr sehr viel so Achtsamkeitsübungen geholfen. Das habe ich neu für mich entdeckt. Das ist eigentlich meinem Charakter, steht das diametral entgegen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir gut tut und brauche ich auch ewig lang, das einzuüben. Meine Frau hat mir so ein ganz kleines Heftchen mal zu meinem letzten Geburtstag geschenkt. Ich bin schon über ein Jahr dran, das immer wieder zu exerzieren. Habe trotzdem erst die Hälfte bisher gerafft. Aber anderen fällt das einfacher. Welches Wort hat Gottes Raum in meinem Alltag? Wie kann ich das einbauen? Das muss immer nicht die halbe Stunde stille Zeit früh sein. Das schafft nicht jeder. Aber gibt es doch zumindest kleine Momente, nehme ich mir einen Bibelvers mit an die Arbeit, gucke ich vielleicht mal auf meinem Smartphone nochmal die Tageslosung um die Mittagszeit nach. Ich denke, da gibt es kreative Wege, wie sich Gottes Wort in unserem Alltag entfalten kann. Ja, und dann steht hier am Ende, ohne sich davon abbringen zu lassen, Geduld. Wir leben in einer extrem schnelllebigen Zeit. Geduld ist sicherlich kein Modewort im 21. Jahrhundert. Alles muss schneller und effektiver gehen, aber für diese Prozesse brauchen wir Geduld. Und das ist auch gut, wenn man sich das gegenseitig zuspricht. Hier reden wir von Reifungsprozessen, die Jahre, manchmal Jahrzehnte dauern können. Lass uns also nochmal einen Blick drauf werfen und überlegen, Mensch, wo kann ich vielleicht eine dieser Haltungen, dieser Punkte vielleicht wieder neu einüben, wieder neu integrieren in mein geistliches Leben. Und ich möchte das Ganze abschließen mit den Worten Jesu, auch mit dem letzten Satz aus dem Gleichnis, das wir gelesen haben. Wer wirklich Ohren hat, der soll genau zuhören. Amen.